mal starten?
Sehr, whenever you are ready.
Mal eine Frage ganz am Rande. Wie fangen eigentlich die anderen so einen Podcast an? Ich denke immer, der erste Satz ist immer, weil wir uns ja schon eigentlich begrüßt haben und alles. Guten Tag, Pierre.
Die meisten, es kommt drauf an, wer. Ne? Jeder macht es ja anders. Aber viele hören sich auch gerne selber reden und reden erst mal 10 Minuten. Oh. Und dann irgendwann kommt der Gast. Das geht auch.
Ah, Mist, jetzt hast du mein Konzept kaputt gemacht. Nein, okay. Also pass auf, ich starte einfach mal, was man da draus schnippelt. Ist ja wurscht. Pierre, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, haben wir im Wald zusammen geschlafen. Ne?
Ja.
Also nebeneinander das war, glaube ich, ziemlich unkomfortabel. Ich weiß gar nicht, haben wir beide nicht geschlafen? Oder also irgendeine ist doch die Luftmatratze kaputt gegangen, ne?
Gefühlt habe ich gar nicht geschlafen. Gefühlt waren es vielleicht so 20 Minuten Dämmerung, aber mehr nicht. Ich weiß noch, und das werde ich auch nie vergessen, dass ich irgendwann aus dieser Art so Halbschlaf aufgewacht bin, weil ich ein Geräusch gehört habe, eines Tieres, das ich noch nie vorher gehört habe und nicht zuordnen konnte. Und ich stellte fest, dass du auch wach bist. Und dann habe ich dich gefragt, Peter, was ist das? Weil es halt auch einfach unheimlich ist, nachts im Wald im Dunkeln aufzuwachen und ein Geräusch, das man nicht identifizieren kann, zu hören. Und du hast gesagt, keine Ahnung. Und ja, da hatte ich Angst. Ja. Wenn der Typ, der nichts anderes macht, als im Wald zu schlafen, wenn der nicht weiß, was das ist, dann frisst uns das jetzt bestimmt. Ganz sicher.
Ich habe das auch noch erlebt. Mensch, musst du das jetzt erwähnen? Aber ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen. Das war so eine Spalte, ne? Die war auch noch dunkel. Also ich meine, es war ja auch Sommer, also nachts ist jetzt nicht so schrecklich dunkel, aber diese Spalte war dunkel und da drin war dieses komische Tier.
Genau.
Ich sage, das muss irgendwas Größeres gewesen sein. Also jetzt nicht so Säbelzahntiger, sondern sag mal, Eichhörnchen Plus, ne? So hast du das angehört, oder?
Nicht? Eichhörnchen Plus, das ist eine schöne Kategorisierung.
Und auch Eichhörnchen haben lange Krallen. Also ich weiß nicht, ob du meins auf dem Arm hattest. Also wenn die böse würden, könnten die einen auch schon ganz schön zerfleischen, ne?
Und das Sprichwort, der Teufel ist ein Eichhörnchen, kommt nicht von ungefähr.
Genau, würde ich auch sagen. Sagen wir mal so, im Zweifelsfall, also Hannes Jenicke hat auch noch nebendran gelegen. Das ist der Einzige, also der hat ja gemeint, er hätte schlecht geschlafen. Das ist der Einzige, der wirklich gut geschlafen hat, ne?
Und zwar innerhalb von, das war ja, wir haben uns hingelegt und das ist ja wirklich nicht komfortabel. Wir hatten ja nur so Isomatten, das waren ja nicht mal richtige Luftmatratzen. Nee. Das war alles sehr abenteuerlich und hat auch Spaß gemacht. Das, um Gottes Willen, nicht, dass das falsch verstanden wird, das war super. Aber der am meisten gemeckert hat über das Equipment, das war Hannes. Und der hat in 5 Minuten Augen zu und hat da den halben Wald zersägt, während wir noch versucht haben, irgendwie mal ein Auge zuzukriegen. Der hat richtig schön durchgepennt.
Genau, und da muss man sagen, das Ganze war ja für eine Fernsehsendung, aber zu dieser Zeit liefen dann natürlich keine Kameras, weil das Team im Hotel war, wo auch sonst. Und wir haben uns dann draußen die Nacht um die Ohren geschlagen. Also ich finde, ich habe, also wie gesagt, habe schlecht geschlafen, habe mich gut unterhalten mit dir, also zumindest so ab, was war das, 3-4 Uhr oder so, ne, über das Tier und was auch immer durch den Wald kreucht. Aber was ich schon cool fand, wir haben uns auch ernsthaft unterhalten, ich weiß bloß nicht mehr über was.
Also einige Dinge, über die wir uns unterhalten haben, sind natürlich nicht mehr wiederholbar, weil das die Dinge sind, über die unterhalten sich Männer nur ganz alleine im Wald, ohne dass jemand zuhört. Aber wir haben uns tatsächlich auch sehr viel über Naturschutz unterhalten, über das Forstwesen und über den Wald an sich. Also wir haben entdeckt, dass da doch zwei leidenschaftliche Naturschützer gerade beisammen sind. Du hast das, glaube ich, von mir nicht erwartet.
Nein, habe ich nicht.
Und ich habe mir das gedacht und habe da gedacht, okay, da ist ein Bruder im Geiste.
Ja, also ich war da sehr überrascht. Ich meine, ich kenne ja deine Late-Night-Show und war ja freundlicherweise auch schon mal eingeladen. Ist wirklich cool. Also wundert mich, das muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen, warum die nicht im Ersten läuft. Weil da laufen so viele Sachen, dass man zwangsläufig auf Streaming-Dienste umsteigen muss, quasi genötigt. Ja, also nicht bei jeder Sendung, ne, aber naja, gut, also lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dich auch schon kennengelernt, sehr souverän, aber im Wald, das war noch mal ein bisschen ein anderer Pierre, ne? Muss ich sagen, ich fand das wirklich cool, das zum einen war es lustig, wir haben, glaube ich, auch so einen alten Wildschweinschädel durch die Gegend geschleppt,
ja.
Der hatte auch einen Namen, ne?
Oh ja, wie haben wir den getauft, das weiß ich nicht mehr und ich habe ihn auch beerdigt dann, weil ich wollte dem noch in Würde seine Ruhe gönnen. Ich hatte den als Stock. So, ich glaube, einen Tag mehr und ich wäre verrückt geworden und hätte mir wahrscheinlich aus Eichhörnchenfell noch einen Mantel genäht oder sowas. Aber irgendwie gefällt es mir auch.
Aus Tierschutzgründen natürlich nicht getan.
Altersschwache Eichhörnchen natürlich. Altersschwache Eichhörnchen.
Ja, natürlich. Also mal, oder die uns angegriffen haben, Notwehr und so weiter.
So.
Das hätte man machen können. Nein, aber hat es bei dir irgendeinen Anknüpfungspunkt gegeben? Weil du wusstest schon über viele Sachen doch ganz gut Bescheid. Und da, wo du nicht Bescheid wusstest, wusste ich es auch nicht.
das beruhigt mich sehr. Ja, ich war schon immer ein Waldkind. Also
du hast auch so eine, was hast du für eine Lehre gemacht? Nicht Bankkaufmann, aber irgend sowas in die Richtung, oder?
Nee, ich habe tatsächlich eine Bankkaufmann-Lehre, aber da war ich 16. Da wusste ich noch nichts vom Leben. Nicht, dass ich jetzt mehr wüsste, das kann ich mit Sicherheit nicht behaupten, aber da wusste ich noch weniger als jetzt. Und das war ein Versehen, das aber am Ende Lebenserfahrungspunkte eingebracht hat. Nee, aber so als Kind schon war ich mit meinen Eltern sehr viel im Wald, im Schwarzwald, bin sehr naturverbunden aufgewachsen und ich mag den Wald immer noch. Jetzt als Heuschnupfen-Leidender ist es übrigens sehr angenehm, in den Wald zu gehen, weil es einen da nicht so hart trifft. Das wird irgendwie, die ganzen Pollen werden irgendwie gefiltert. Obwohl da Bäume stehen, ist man als Heuschnupfenallergiker im Wald ganz gut aufgehoben. Das kann ich hiermit als Rezept schon mal aussprechen.
Mal sagen wir so, das kommt natürlich darauf an, in welchem Wald. Mittlerweile werden ja Kahlschläge in der Größenordnung gemacht. Dagegen ist Kanada ja wirklich ein Waisenknabe. Ne? Ja. Also wirklich Quadratkilometer groß. Und wenn die Bäume abgeholzt sind, dann wächst da ja auch unter anderem auch Gras. Aber das ist anscheinend nicht so aggressiv, oder?
Ja, das stimmt. Also ich meine jetzt so richtig den schönen, dichten Schwarzwald oder so. Aber du hast völlig recht. Und das, also mir geht es auch wirklich so, wenn ich so etwas sehe. Also wenn ich diese Kahlschläge sehe, mir tut das richtig weh. Da blutet mir tatsächlich das Herz. Oder als wir da auch im Wald gemeinsam waren und dann haben wir so Wiesen gesehen, die so zerfurcht waren durch diese schweren Maschinen, die dann da für die Nutzholzgewinnung eingesetzt werden. Und auch da blutet mir das Herz. Das ist so eine Brutalität, die man da so vor Augen geführt bekommt, wenn man eben auch weiß, das geht halt auch mit Pferden. Ne? Das wäre nachhaltig und das wäre umweltbewusst. Und würde wesentlich weniger Schaden hinterlassen. Und dann siehst du diese kaputte Landschaft von schwerem Geschütz. Mir tut das weh. Und wenn ich Bilder sehe, ohne diese Kurve jetzt unbedingt machen zu wollen, aber wenn ich Bilder sehe und Berichte sehe von dem, was da gerade in Brasilien passiert, dann ist die Wut und der Schmerz kaum zu bremsen. Das muss ich auch ganz offen mal sagen.
Ja, und das Makabre ist ja, dass die staatlichen Forstverwaltungen, das sind ja die Hauptakteure auch in Sachen Holzeinschlag in Deutschland, dass sie gleichzeitig Sachen anbieten wie Waldbaden, Bäume kuscheln, Bäume umarmen, Achtsamkeitstraining. Also das ist so ein bisschen so ähnlich, als wenn diese Großschlachterei Tönnies vorne im Hof ein Streichelzoo hat.
Ne? Ja, ist das so ein bisschen, ist das bewusst, so wie viele Firmen ja auch Greenwashing machen, um so ein bisschen von den eigentlichen Missständen abzulenken, um sich selber so ein bisschen ein besseres Image zu geben?
Nee, also ich glaube, die meinen wirklich, wenn wir Bäume abhacken, das tut dem Wald gut. Hm. Und dann kann man doch, bevor man sie abhackt, kann man die doch noch ein bisschen streicheln.
Hm, ja. Stimmt.
Also, und die meinen das wirklich nicht böse, ne? Aber also für mich ist immer die Schwierigkeit, das kannst du viel besser. Ich würde das gerne manche Sachen gerne mit einem Augenzwinkern rüberbringen, aber alles geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite nur so schwere Kost. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich halte das nicht aus. Ich bin ja auch so in so E-Mail-Verteilern von Umweltverbänden drin. Und wenn du dann jeden Tag hörst, da auf Borneo werden wieder irgendwelche Orang-Utan-Wälder niedergemetzelt und manche Sachen klicke ich auch weg. Also ich halte das den ganzen Tag, halte ich das gar nicht aus. Und ich glaube, wir haben so einen Punkt erreicht, wo zwar viele Leute wissen, wir müssen irgendwas tun, aber man kann sich das nicht ständig anhören. Und deswegen finde ich das schöner, wenn man, auch wenn das sich nicht immer richtig anfühlt, das hat aber die richtige Wirkung, weil man so manche Dinge eben mit einem Augenzwinkern rüberbringt. Ne? Ich weiß nicht, also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagen würdest, wie kann man einen Kahlschlag augenzwinkernd so verkaufen, wie es eigentlich ist, nämlich dass es nicht gut ist?
Das ist total schwierig. Also das ist ja auch bei so Massentierhaltung und so ist es ja genauso, das ist einfach schwierig, da auch sozusagen Humor einzusetzen. Aber auch wenn mir jetzt kein konkretes Beispiel einfällt, bin ich trotzdem, genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, der Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, das zu tun, weil dann die Leute eher zuhören, meine ich. Also das ist so wie früher in der Schule, wenn ein Lehrer einen Stoff nur trocken vorgetragen hat und sich nur auf die Inhalte konzentriert hat, dann schlafen die Schüler weg. Wenn es aber irgendwie unterhaltsam gewürzt ist, dann ist wieder Aufmerksamkeit da und man dringt dann auch in das Tiefere des Inhalts vor. Robert Lemke hat mal gesagt, ich glaube ungefähr war das Zitat, man muss den Lebertran des Wissens mit Schokolade überziehen, damit er konsumiert werden kann. Oh, und so. Ja, aber so ist es ja auch. Ne? Ja, es ist widerlich. Aber es stimmt ja auch. Und
hast du das noch gekriegt als Kind, Lebertran?
Mein Vater hat mir da immer davon erzählt. Ich habe das einmal probiert Weil mein Opa mir das damals dann mal dargereicht hat. Das ist ja widerlich. Ich bezweifle übrigens, dass das in irgendeiner Form gesund ist. Das kann nicht gesund sein.
Nein, klar. Sowieso. Und ich habe jetzt, bin jetzt, also einige meiner Moleküle stammen wahrscheinlich aus Blauwalen. Ne? Also weil meine Eltern das, ja klar, das war so. Ich bin in 60er Jahren, also nicht groß geworden, aber haben wir gestartet, groß zu werden. Und da gab es, ich weiß noch, so das braune Fläschchen, da hat man so löffelweise das Zeug bekommen. Ne? Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ah, traurige Geschichten. Ja, also wir haben ja auch so eine Waldführerausbildung und dann erzähle ich ihnen immer, ja, ihr müsst gucken, dass das in der Waldführung nicht immer zu negativ ist. Also man kann ruhig die Wahrheiten sagen, aber nicht nur, dass es so schwere Kost. Und dann komme ich mit Beispielen an und jedes Beispiel endet traurig, sagt man einfach, zum Beispiel, wie nur eine Hecke schneidest. Bäume können auch Schmerzen empfinden. Das ist konservative Grundlagenforschung. So. Und dann sagt man, gut, Hecke schneiden ist wie Haare schneiden. Sag ich, nee, falsche Metapher, das ist eigentlich wie Finger schneiden. Mhm. Das ist jetzt auch kein Happy End. Ne? Und so fügt sich dann eins ans andere. Und das ist da schwer, insgesamt einen positiven Tenor rauszukriegen. Aber ohne das ist das zu schwere Kosten. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Hauptproblem der Umweltverbände. Und dann sind wir wirklich auf Menschen wie dich angewiesen. Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass du schwierigen Themen aus dem Weg gehst. Ne? Und das hört sich immer so leicht und locker an. Aber das ist, finde ich, ein schöner Mix, wenn man sowas mit reinbringt, das bleibt ja ganz anders hängen. Ne?
Absolut, genau das ist das, was ich vorhin meinte. Also das ist genau das. Und dann ist man auch nicht so als Rezipient, als Zuschauer, denkt man, man wird jetzt belehrt. Weil das geht dann ganz schnell nach hinten los und dann kommt schnell so eine Abwehrhaltung und und man ist dann dagegen oder so. Oder man hört nicht mehr zu, was eigentlich das viel Schlimmere ist. Deswegen absolut, da bin ich bei dir. Ich versuche das ja auch immer wieder mal. Man muss aber auch damit rechnen, dass man dann, so sind die Zeiten eben heute, Shitstorms abbekommt. Also wenn du ein Thema behandelst, das gerade so eine gewisse Relevanz hat und du machst es eben mit einem Augenzwinkern, aber eben auch kritisch, dann hast du es gibt ja bei jedem Interessengebiet gibt es irgendeine Lobby oder irgendwelche Verrückten auch, die prügeln dann auf dich ein und zwar mit schwerem Geschütz. Das muss man auch erstmal auszuhalten lernen. Ja gut. Das weißt du ja auch, klar. Ne? Du hast ja auch viel Prügel abbekommen wahrscheinlich.
Ich habe viel Prügel abbekommen und ich bekomme auch immer noch viel Prügel ab, aber gut, das muss man dann aushalten können. Was übrigens viele Menschen denken, dass man mit gewissem Engagement dann die Followerzahlen nach oben bringt und solche Sachen, das gibt natürlich auch dann herbe Verluste sozusagen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Misst du das dann auch oder verfolgst du das? Ich sag mal, du haust in der Sendung irgendwas raus und anschließend hast du, weiß ich nicht, 1000 Leute mehr auf Twitter oder eben auch weniger?
Ich bin ja nicht mehr auf Twitter. Twitter habe ich aufgehört. Das ist mir alles zu, aggressiv. Da habe ich oft auch den Eindruck, dass es einfach nur darum geht, sich auf einem bestimmten Niveau zu kloppen oder so. Das ist mir, ich bin harmoniebedürftig. Ich sage dann lieber, wenn euch das nicht gefällt, was ich mache, dann guckt es euch einfach nicht an und dann können wir in Frieden auseinandergehen. Das ist doch völlig in Ordnung. Wir können koexistieren, ohne uns zu mögen. Das geht auch. Insofern. Und YouTube-Kommentare und so habe ich auch tatsächlich aufgehört zu lesen, weil da so viel unreflektiertes Beleidigen dabei ist, dass der Sache auch nicht mehr dienlich ist. Also da geht es viel seltener um den Inhalt an sich, als um sozusagen Aggression, die in einer Beleidigung mündet. Und das ist mir dann auch zu blöd. Und dann mache ich es wie du jetzt mit den schlimmen Meldungen. Da muss man halt auch mal wegklicken und sagen, euch erreiche ich sowieso nicht mehr. Ne, das ist ja keine Diskussion mehr, wo man sagt, okay, du hast Punkte, da sage ich, sehe ich ein. Und ich habe Punkte, da sagst du, vielleicht sehe ich ein. Das findet da ja nicht statt. Das ist einseitig.
Ja, ich finde es auch immer ganz schön halt als irgendwo als Barometer, wobei das natürlich nicht repräsentativ ist. Also Idioten melden sich ja überdurchschnittlich häufig, ne,
genau,
zu Wort. Das ist das große Problem und die freundlichen und netten Sachen, die verschwimmen dann vor irgendeinem Hasseintrag. Das stimmt schon, wobei ich manche Leute dann, also Leute aus dieser Richtung auch konsequent sperre, weil ich sage, das ist kein demokratisches Medium, zum Beispiel aus einer Facebook-Seite, sondern das ist meine Fanpage sozusagen und da möchte ich mich mit netten Leuten austauschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, aber die müssen schon im Bereich der Höflichkeit bleiben. Aber
Absolut, mache ich genauso. Und das finde ich völlig legitim, was du gerade gesagt hast. Es ist kein demokratisches Medium. Ganz einfach gesprochen, wenn du mich nicht magst, dann follow mir nicht. Was soll das? Also dann bleib doch zu Hause.
Ja, was mich mal interessieren würde, also ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du bist Waldlaie, ne?
Ja.
Und wir hier in der Waldakademie, wir geben uns ja schwere Mühe, die behördlichen / forstindustriellen PR-Botschaften zu entschlüsseln, richtig zu stellen und sonst irgendwas. Was bei dir übrig bleibt, unabhängig von unserem Gespräch, was so in den Medien kommt? Also aktuell Waldsterben 2.0, der Wald geht kaputt. Besorgt dich das? Was denkst du, was da gerade draußen tatsächlich passiert?
Also natürlich besorgt mich, wenn der Wald stirbt. Das ist ja auch, also viele verstehen ja nicht, dass wir den Wald brauchen. Und viele reden ja immer von der Natur und begreifen nicht, dass sie Teil davon sind. Wir sind ja keine Androiden, die von einer höheren Wesensart geschaffen wurden, sondern wir sind auch Teil dieser Natur und wir sind davon abhängig. Das mal so grundsätzlich. Das wird immer wieder.
Ich bin schon ein bisschen höher, ne?
Ja, selbstverständlich. Du bist natürlich mit deinen 2,60 Meter, stehst sowieso über allen Dingen. Ich glaube, du kannst sogar inzwischen auf die Buche runtergucken bei deiner Körpergröße.
Nicht in unserem Urwaldprojekt, da sind wir fast 40 Meter hoch, da muss ich mal ein bisschen wachsen. Wobei, ich muss das jetzt korrigieren, 1,98.
Ja, natürlich. Entschuldigung, habe ich mir. Aber wenn jemand wie ich neben Peter Wohlleben steht, das ist immer so, man fühlt sich, als würde Gandalf den Hobbit spazieren führen. Das ist nicht schön. Das ist nicht gut für mich.
Auch gefühlt.
Ja. wir müssen also auf Abstand bleiben, auch weil Corona uns das lehrt, dann sieht man das nicht so.
So, aber bei uns passt das doch. Also wenn wir nebeneinander stehen, haben wir Mund-zu-Mund-Zelt, ja, ne? 1,50, oder?
Stimmt. Ja.
Übrigens, wenn, dann wäre ich lieber ein Ent, muss ich sagen,
Baumhirten. Ne? Ja. Selbstverständlich, natürlich. Ja,
ne? Also stimmt. Gandalf, gut, also der Hut allein, der steht mir schon gar nicht, aber ist so eine Baumkrone doch viel netter. Nein, aber also mit dieser Besorgnis zum Beispiel, also uns besorgt das interessanterweise gar nicht so, weil wir sagen, da gehen Plantagen kaputt. Das ist so genauso Knackpunkt, es gibt gar kein Waldsterben. In Deutschland sterben Plantagen und das ist für die Natur eine Riesenchance, vorausgesetzt Julia Klöckner sorgt nicht dafür, dass da sofort wieder Plantagen dahin kommen, was sie ja gerade betreibt mit Fördergeldern. Aber grundsätzlich sterben erstmal Plantagen, also es ist so, als wenn ein Maisfeld eingeht, also ein bisschen dramatischer schon. Mhm. Und es ist hauptsächlich ein Problem für die Holzindustrie, Forstindustrie, dass sie sagen, oh Mist, das Zeug will keiner mehr kaufen. Das verstopft sämtliche Märkte. Also der Verdienst bricht weg. Das tut mir auch leid für die Leute. Aber für die Natur ist das da keine Katastrophe. Kommt aber anscheinend so an. Also bei dir, ne? Oder?
In der Tat. Also du hast natürlich jetzt von Waldsterben gesprochen und nicht von Plantagensterben. Ne? Das ist
so
natürlich klar.
Das Waldsterben, genau. 2.0 oder so. Ne?
Ist ja im Grunde dann einfach eine falsche Begrifflichkeit. Ne? Also dann, genau. Das würde dann ja nicht bedeuten, dass der Dichte nicht als Nutzfläche, also der Naturpark Schwarzwald, dass der stirbt. Darum geht es ja im Augenblick dann gar nicht, sondern es geht um Bäume, die ein paar Jahre da stehen, um dann später als Nutzholz zu enden, die dann eingehen.
Naja, also das ist der größte Teil des Schwarzwalds zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist so. Also der Schwarzwald, die Leute denken ja meistens, ja, der ist so schwarz, weil er so dunkel ist wegen diesen Fichten und Tannen. Ne? Wo schon hier Kohlenmunk-Peter, ne, irgend so, dieses Märchen da, ne? Der Schiel, es siehst, ich kenne mich auch mit Märchen nicht so gut aus. In den dunklen Schwarzwälder, Nadelwäldern und ursprünglich war der Schwarzwald ganz überwiegend ein Lauburwald. Mhm. Da haben die Kelten schon rumgebastelt dran und angefangen abzuholzen und dann mit der beginnenden industriellen Revolution, Holzkohleherstellung, zack, 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 dann war das Ding weg. Wurde dann mit Fichten aufgeforstet. Also der Großteil des Schwarzwalds ist unnatürlich. Und dann, also es stirbt da schon großflächig was weg, ne, bis auf die höchsten Höhenlagen. Aber es ist keine Natur, die da kaputt geht.
Was wäre denn jetzt? Ich meine, im Grunde ist das ja, wenn ich das jetzt durchgehört habe, wäre das ja eine Chance. Also wenn die Ökonomie nicht eine derart übergeordnete Rolle spielen würde, dann wäre das ja eine Chance für die Natur. Was wäre denn der richtige Handlungsakt jetzt?
Ja, also ich greife mal gerade was auf, wenn du sagst, wenn die Ökonomie nicht im Vordergrund stünde, dann muss man sagen, wenn das so wäre, wenn die Ökonomie im Vordergrund stünde, dann würde es mehr Richtung Natur gehen, weil das rechnet sich ja alles nicht. Also auch vor den zwei heißen Sommern 18, 19 sind schon 57% der Fichten durch Sturm, ne? Gerade Schwarzwald, Lothar und wie die dann alle später hießen, die Stürme, die noch nachgekommen sind, große Flächen umgefallen. Immer dann ist das Holz nichts wert, weil viel gleichzeitig auf den Markt kommt. Also Fichtenwirtschaft hat sich immer nur mit Subventionen gelohnt. Ne? Und wenn man das mal weglässt und lässt die Natur machen, lässt die Natur selber wieder aufforsten, die Baumarten bringen, die dorthin passen, die sind viel stabiler, die erzeugen auch viel wertvollere Stämme. Also ein natürlicher Wald hat bis zu 40% hochwertigstes Holz nachher, wenn man es jetzt mal rein ökonomisch sieht. Und ein gepflegter Wald, in Anführungszeichen, liefert nur 1% richtig wertvolles Holz. Und der Rest ist Massenware. Also das ist billiges Holz, was man für Spanplatten oder auch für Dachlatten und sowas nimmt. Also das beißt sich interessanterweise gar nicht. Das wird alles durch die Subventionen am Leben gehalten. Das ist wie so eine künstliche Beatmung eines Patienten, den man in diesem Fall, also ich beziehe es jetzt ausdrücklich nur auf Bäume und in dem Fall auf Nadelbäume, gar nicht am Leben erhalten sollte.
Aber das ist doch verrückt. Und warum ist das so? Ist das so, weil die natürliche Aufforstung, also wenn die Natur sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man die Natur walten lässt, dass das dann einfach länger dauert, dass es zeitlich weniger überschaubar und planbar ist als jetzt so eine Plantage?
Nee, also es geht interessanterweise sogar schneller oder mindestens gleich schnell und in einer besseren Qualität. Aber, und das war das entscheidende Stichwort, das ist nicht planbar. Also da sagt die, also sagt zum Beispiel die Bewirtschafterin vor Ort, ich hätte da gerne Douglasie aus Nordamerika. Und die Natur sagt, kenne ich nicht, ich nehme Birke, Pappel, Weide, bisschen Buche, Eiche, Ahorn, die bringt da einfach was anderes. Das ist in der Qualität besser, das ist klimastabiler. Also ich mache mir um echte Wälder bei uns überhaupt keine Sorgen. Noch, wenn wir jetzt mal langsam den Treibhausgasausstoß wirklich stoppen. Dann haben unsere Wälder wirklich gute Zukunftschancen. Aber der Punkt ist, es ist nicht planbar. In Deutschland wird ja der Großteil des Waldes von staatlichen Forstbehörden bewirtschaftet, die mit 10-Jahresplänen arbeiten, also wie im Sozialismus. Ne? Mhm. So, und da kann ich nicht planen. Auf 10 Jahre schon gar nicht. Ich kann nicht mehr richtig planen. Und die macht das von selber, die Natur, wie gemein. Ne? Mhm. Also sie macht das besser und von selber, das kratzt am Ego. Jetzt mal ganz im Ernst, stell dir mal vor, du setzt da irgendwelche Laien bei dir in die Talkshow, die übernehmen den Laden und die Quoten steigen ums Dreifache. Das wäre doch blöd, oder?
Ja, sag das nicht so laut, nicht, dass was passiert. Aber stimmt, ich verstehe. Ich verstehe. Glaubst du denn, also wir reden ja derzeit darüber, dass durch diese Corona-Krise ist ein neuer Terminus, der gerade oft benutzt wird, ist das sogenannte Brennglas, dass man durch Corona ein Brennglas ist, das diverse Missstände aufzeigt, wie wir es jetzt gerade mit Tönnies und der Fleischindustrie haben, wo ja tatsächlich auch gesellschaftlich, ich hoffe das zumindest sehr, ich finde, das ist schon ganz lange ein Thema, aber jetzt haben wir eben dieses Brennglas, ein Umdenken stattfindet. Glaubst du, dass so etwas auch dem Wald zugutekommen könnte?
Ja, das kann dem Wald zugutekommen, weil insgesamt, ich glaube, nach aktuellen Umfragen kommt das Thema Klimawandel wieder stärker nach vorne und da spielen Wälder eine ganz, ganz große Rolle.
Es gibt
aktuelle Forschung, dass intakte alte Wälder sich im Vergleich zu solchen Nadelplantagen um bis zu 8 Grad stärker runterkühlen, dass es über solchen Wäldern auch signifikant mehr regnet. Wir hatten vorhin ein Gespräch mit einem Meteorologen, der sagte, dass die Luftfeuchtigkeit da, der Taupunkt höher ist in solchen Wäldern und sich da über solchen Wäldern auch eher Gewitter bilden, die sich dann auch wieder abregnen. Also Wälder haben wirklich ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, uns da zu unterstützen, wenn man sie lässt. Ne? Und die meisten Leute haben mittlerweile auch ein gutes Bauchgefühl. Also wir gehen raus in den Wald, sehen diese tiefen Maschinenspuren und wissen einfach, das ist nicht okay. Selbst wenn die Förster vor Ort sagen, nö, das hat alles nichts zu sagen, das muss so aussehen, so ein gepflegter Wald, der muss auch mal was abkönnen. Das glauben viele Menschen einfach nicht mehr. Also von daher muss ich sagen, gibt es schon eine Diskussion, die in Gang kommt. Das ist übrigens genau das, was ich will. Also ich will gar nicht sagen, macht das so und so und es muss genau so in die Richtung gehen, sonst ist das verkehrt. Nein, mir reicht es schon, wenn mal diskutiert wird darüber öffentlich. Mhm. Also wenn es nicht immer nur eine Meinung gibt, nämlich die der Aufsichtsbehörden, das sind eben die staatlichen Forstämter, die gleichzeitig den Markt beherrschen und sozusagen in der eigenen Soße schwimmen und immer wieder sagen, nee, das ist alles gut, also Wälder abholzen in Deutschland ist gut, Wälder abholzen auf Borneo ist schlecht. Ne? Das, mhm. das stimmt nicht, es ist überall schlecht. Na, und das kommt langsam in Gang. Also das merke ich schon ganz deutlich.
Hast du eigentlich jemals mit unserer Landwirtschaftsministerin, weil du erwähnst sie ja immer wieder, ja, ja, und kritisierst sie auch zu Recht, wie ich finde, gab es mal ein persönliches Zusammentreffen?
Ja, die war sogar schon mal hier in der Waldakademie. Da war sie aber noch nicht Landwirtschaftsministerin, sonst wäre das wahrscheinlich nicht zu dem Treffen gekommen, weil sie weicht mir, habe ich das Gefühl, so ein bisschen in Talkshows aus. Also jedes Mal, wenn angefragt wird, ja, wir haben auch bei Julia Klöckner angefragt. Also wenn ich nicht kann, saß sie dann in einer Talkshow. Das kann ja alles Zufall sein, aber und wenn ich konnte, konnte sie nicht. Das ist mehrfach schon entsprechend gescheitert. Also ich vermute eine gewisse Ausweichbewegung. Aber sie war schon mal hier in der Waldakademie und zwar vor ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin. Hat die sogar mit eröffnet hier. Also ich habe ja keine Probleme damit, also auch mit ihrer Partei und mit der Frau selber. Damals, sie hat das Buch Das Geheimleben der Bäume gelesen und eine Fanpostkarte geschrieben.
Nein.
So ist das zustande gekommen. Also wenn sie das sich wirklich zu Herzen genommen hätte, dann würde die aktuelle Förderpolitik ganz anders aussehen müssen. Stattdessen hat sie sich jetzt eben mit Beratern verbündet, die für mehr Nadelholz in Deutschland geworben haben, die für Waldspritzungen mit Insektiziden werben. Also sie ist eigentlich im Wald mittlerweile genauso unterwegs wie in der Schweinehaltung.
Mhm. Das ist, also vor allem, das wusste ich nicht, das ist ja interessant, dass sie dir eine Fanpostkarte geschrieben hat, das impliziert ja, dass sie eigentlich eher in deinem Team ist, so, ne? Das also würde man jetzt annehmen.
War, ne? Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja nicht dafür, Mitarbeiter zu feuern, in dem Fall will ich es dann doch tun. Ja. Wobei ich das mal ganz nebenbei hier in der Waldakademie gar nichts zu sagen habe, die gehört meinen Kindern und einer Kollegin und mein Sohn ist hier Chef, das sind die Leute, die sagen, oh, der in der Waldakademie, da verdient ja da einen Haufen Geld und sagen, die gehört mir gar nicht, ich habe nichts zu sagen, ne? Ich bin ab und zu hier und freue mich, wenn ich Veranstaltungen begleiten darf. Nein, aber.
Ja, und übrigens, es ist ja auch völlig okay. Das ist auch so, das ist eine Kritik, die ich nicht verstehe. Selbst wenn es so wäre, es wäre völlig okay, Geld zu verdienen. Also das ist ja nichts Verbotenes. Da gibt es andere, die verdienen mit moralisch und ethisch viel fragwürdigeren Herangehensweisen viel, viel mehr Geld. Also das ist keine Kritik, damit Geld zu verdienen. Ist völlig okay. Du darfst damit auch viel Geld verdienen. Meinen Segen hast du.
Ja, das ist schon mal ganz lieb. Also tue ich das nicht. Also ich muss mal auch sagen, ich verdiene mein Geld natürlich mit Büchern.
Ja.
Und ein Großteil, das ist meine persönliche Entscheidung gewesen oder auch die von meiner Frau, haben wir eben in die Bürogebäude hier gesteckt, bauen gerade einen Campus auf, das was auch Riesenspaß macht. Aber das ist genau der Punkt. Sobald man in diesem Bereich Geld verdient, ist das bäh. Und wenn man mit konventionellen Sachen, die Schweineschlachtung bietet sich einfach als Steilvorlage an, Geld verdient, ist das okay oder war es zumindest bis vor kurzem. Und sagt, ach interessant, dass da so unterschieden wird. Übrigens auch eine Schwierigkeit, was wir ganz, ganz häufig sehen bei Waldführerinnen und Waldführern und überhaupt in diesem ganzen Bereich Naturcoaching, was es da alles gibt, da darf nicht viel Geld verdient werden. Das darf alles nichts kosten. Ne? Also wenn das so viel kostet wie eine sagen wir Konzertkarte oder so, dann sagen manche Leute schon, boah, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und das ist so individuell. Es gibt ja in Deutschland eine Reihe von wirklich liebenswerten Angeboten.
Oh, Entschuldigung, ganz kurz, bei mir hat es gerade geklingelt. Ich muss die Tür öffnen. Es tut mir sehr leid.
Nein, sorry. Nein, kein Problem. Das ist, so ist das Leben. Wer kommt rein? Julia Klöckner. Nein. Wir hören mal zu. Für alle, die jetzt noch zuhören. Pierre M. Krause empfängt Julia Klöckner.
Ich entschuldige mich sehr für diese Unterbrechung, aber Paketpost.
Ja, achso, ich habe gerade schon für diejenigen, die noch zuhören, gesagt, nee, das ist vielleicht Julia Klöckner. Nee, war doch die.
Da hätte ich nicht aufgemacht.
Oh, nee, aber das wäre doch lustig gewesen.
Entschuldige die Unterbrechung, aber ich bin immer noch bei dir. Also genau, das finde ich nämlich auch. Bei einem Konzert stellt sich oben einer hin und macht für 40.000 Leute im besten Fall, wenn es gut läuft, ein Programm und du machst ja für kleine Gruppen ganz viele Programme.
Ja, genau, aber da will ich auch gar keine Werbung für machen, aber das machen ja auch viele andere. Sagen wir mal, die in Nationalparks als Naturführer unterwegs sind, für Kinder. Übrigens, Sachen für Kinder dürfen auch nichts kosten. Ne?
Ja.
Ich kann das verstehen. Familien, die Kinder haben, die haben oft nicht so viel Geld. Aber dann müsste man eben schauen, wie kann sowas unterstützt werden. Das ändert ja nichts für die Leute, die diese Führung machen. Die verdienen oft wirklich unter dem Mindestlohn. Man sagt, das ist schade in dem Bereich, weil in vielen anderen Bereichen ist das selbstverständlich und in dem Bereich kann man sich das eigentlich, so machen es ja die meisten, nur als Hobby oder nebenberuflich leisten. Und das finde ich halt schade, weil das ist, finde ich, genauso wichtig wie Konzerte oder andere Veranstaltungen. Ne? Aber das baut sich ja auch so langsam auf.
Absolut, absolut. Ich finde ja auch tatsächlich, dass man, dass das mit zur Schule gehören sollte. Also wenn man mal einen Schulausflug in den Wald macht, dann ist das ja nichts, was auf dem Lehrplan steht, sondern etwas, was man halt mal macht, wenn man einen interessierten oder engagierten Lehrer hat. Aber mit viel, vielen Erwachsenen gehst du auf einen Waldspaziergang und man gibt sich gegenseitig zu, ganz ehrlich, wie viele Bäume kannst du benennen? 3? So, ne? Das ist so ein Grundwissen, das uns fehlt und das ich ehrlich gesagt essentiell wichtig finde.
Ja, wobei wir machen das nicht so. Also bei uns kriegst du überhaupt keine Arten beigebracht. Was wir, wenn mal machen, ist, dass man Baumarten am Geschmack erkennen lernt. Also wenn man die Blätter, wenn man da mal reinbeißt oder die Nadeln, macht das nachher mit verbundenen Augen. Es macht Spaß. Und es soll kein Biologieunterricht draußen sein, ne? Weil das ist genau das, was eigentlich keiner will. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Aber mal ganz nebenbei, wie viele Baumarten kennst du denn? Du sagtest 3. Sind das die 3?
Nein. Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde schon viele erkennen, aber ich glaube, ich würde bei vielen auch passen. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, also ich glaube, ich würde 90% würde ich erkennen von denen. Also jetzt nicht, wenn du mir jetzt mit einer exotischen Palme aus Borneo kommst, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber eine Buche von einer Eiche und einen Nussbaum von einem Kirsche zu unterscheiden, das würde ich noch hinkriegen.
Ja, aber schon gut. Also ich kenne auch nicht alle Baumarten in Deutschland, also die heimischen schon, aber das ist gerade in den Städten ist so viel Exotisches angepflanzt, wo ich auch sagen muss, Moment, was ist das für eine kanadische Silberahorn, sonst irgendwas? Da wird es dann auch schon schwierig. Dann gibt es halt auch noch Hybride, also Mischungen, wo das dann nicht mehr ganz eindeutig aussieht. Also das kann nachher kein Mensch mehr. Im Wald sieht das anders aus. Da haben wir ja durch die Eiszeit nicht ganz so viele Baumarten, also je nach Lesart 30 bis 70, weil die den Sprung nicht über die Alpen geschafft haben, als das Eis sich vorgearbeitet hat. Und die nicht langsam als Population drüber gewandert sind, die sind halt ausgestorben. Und das macht das Bestimmen heutzutage natürlich ein bisschen einfacher. Mhm. Aber das ist bei uns gar nicht das Ziel. Also das finde ich auch gar nicht wichtig. Also mir ist es viel wichtiger, emotional eine Bindung zu schaffen zum Wald, dass man einfach sagt, das ist schützenswert, ich finde das wichtig, ich fühle mich hier wohl. Ne? Und das war ja das, was wir auch da mit unserer Waldübernachtungsaktion so ein bisschen voranbringen wollten, dass die Leute mal verschiedene Landstriche kennenlernen. Der Wald sieht ja doch nicht überall gleich aus. Ne? Im Schwarzwald übrigens, wenn ich mich gut daran erinnern, da hatten wir ja einen Koreaner dabei, ne? Erinnerst du dich? Du warst ja gar nicht, wir waren ja im Pfälzerwald.
Im
Schwarzwald hatten wir einen Koreaner dabei, das heißt ein Aufpasser der Forstverwaltung, der aufgepasst hat, dass wir auch ja keinen Meter links und rechts gehen.
Echt?
Ja, da war die Route genau festgelegt. Nee, im Pfälzerwald war das ja sehr entspannt.
Da sind wir fast querfeldein die ganze Zeit gelaufen.
Da sind wir fast querfeldein gelaufen, saßen abends unter so einem Überhang, so wie Neandertaler, ne, und haben uns da vom Lagerfeuer zuqualmen lassen.
Das war toll. Es gab Blumenkohl mit Zwiebeln und ich habe noch nie so was Leckeres gegessen wie an diesem Abend, weil ich einfach ausgehungert war natürlich.
Hat nicht Hannes gekocht?
Genau, Hannes hat gekocht und ich glaube, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt gekocht hat. Und wir müssen natürlich zugeben, wir haben auch noch eine Pulle Rotwein weggetrunken. Das hat geholfen.
Ja. Wobei der Hoppenförster noch kam mit Hund und Knarre, ne?
Stimmt, der hat dann so, der war ja eigentlich nett und zugetan, aber trotzdem dieses, dass er sein Gewehr da so abstellt an unser Lagerfeuer, das hatte sowas, ich musste immer an so einen Texas Ranger denken. Ich fand, das war was ganz Unangenehmes vom Habitus her, von der Geste her fand ich das ganz unangenehm. Ja, weil es war ja unnötig, weil warum kann er seine Knarre nicht im Auto lassen oder so? Müsste er jetzt da nicht zeigen, da gibt ja keinen, es wird uns ja schon kein Wildschwein angreifen, dass man erschießen
muss. Nein, das hat schon ein bisschen was mit Imponiergehabe zu tun, aber ich glaube, das ist dann so ähnlich wie, sagen wir mal so, der Porsche, den hätte er den Hang nicht raufgekriegt und dann nimmt man halt das Gewehr. Ne?
Ja, stimmt. Das ist, okay, jetzt sehe ich es ein.
Ja. Ja, doch. Und das hat Wirkung gehabt. Ne? Also Hannes hat da gar nicht mehr losgelassen. Wir zwei mussten uns dann miteinander unterhalten. Das war auch schön.
Ja, das war super. Es waren ja auch 3. Hannes ist ja auch so ein Naturschützertyp und mag diese Gebärden auch alle nicht. Da hat er natürlich jetzt nicht gerade die 3 Brüder im Geiste getroffen mit uns, muss man sagen.
Nein, aber es war ja nett. Das war ja nett. Nee, hat der nicht auch noch was zu trinken mitgebracht?
Fällt mir der war sehr nett, ja. Und der hatte einen ganz tollen Hund. Ach so, ich glaube, der hat ein Bier mitgebracht. Genau, wir blieben beim Rotwein. Ja. Und das ist natürlich auch was verbindet. Ein gemeinsam genussvoll konsumiertes alkoholisches Getränk hat ja auch immer eine verbindende Wirkung.
Wo du gerade sagst, er hat ein Bier mitgebracht, hat er nur sich ein Bier mitgebracht.
Nee, wahrscheinlich haben wir es abgelehnt, weil wir so Snobs.
Nein.
Ja, weil er eine Knarre hat.
Genau. Nimm lieber zum Bier von Leuten, die ein Gewehr im Anschlag haben.
Absolut.
Könnte dein letztes sein. Nein. aber das, also von daher, also für mich waren das einfach schöne Erlebnisse, ne, auch mit dir und Hannes draußen, weil ich habe, also ganz im Ernst, ich übernachte normalerweise nicht im Wald, auch wenn das die Menschen denken. Normalerweise sitze ich abends vorm Fernseher und gucke mir eine schöne Sendung an und bleib auch lange wach, um deine Show noch zu sehen.
So.
Nein, also wir gehen wirklich oft erst nach 12 ins Bett. Was man ja auch nicht tun soll, weil wir doch relativ früh aufstehen müssen und bin dann auch morgens immer sehr, sehr müde. Aber ich bin viel draußen und irgendwann habe ich auch genug Natur, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin dann froh, wenn ich auf der Couch lege und stopfe da irgendwas in mich rein, was vielleicht ungesund ist.
Verstehe ich total. Und es ist ja auch einfach wahnsinnig unkomfortabel. Also das muss man halt, es ist schön, es ist mal nett für so einen Trip irgendwie, was Außergewöhnliches, aber ansonsten ist es einfach echt ätzend unkomfortabel, im Wald zu übernachten. Da ist ein Sofa schon viel besser.
Stellen sich die Leute immer so romantisch vor. Ich meine, es wären keine Mücken da gewesen. Es war sehr, sehr warm. Mücken, okay, auch noch.
Ja, ich war total verstochen. Es war alles Mögliche an Getier da. Es war so ein 40-Grad-Tag auch noch.
Super und
es,
heiß. Ja, ne? Ich weiß, geschwitzt habe ich im Schlafsack, raus kannst du auch nicht genau, weil du dann halt so eine komplette Angriffsfläche hast für die Viecher.
Genau.
Schlecht geschlafen. Aber trotzdem war der zweite Tag okay, ne?
Total. Also ich war auch dieses, das hat ja auch immer etwas, wenn man etwas eine Weile etwas entbehren muss und es dann bekommt, da ist eine Dusche, war ein offenbarender Moment an diesem Nachmittag, als wir zurückgekommen sind. Also ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als mich zu waschen. Und das war wirklich, der Verzicht auf das Waschen hat das Waschen zu einem ganz, ganz tollen Moment gemacht.
Wahrscheinlich für das Team auch, ne?
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir hatten Blumenkohl gegessen vorher. Also auch das kommt, also die olfaktorische Belastung musste der Wald wirklich kompensieren. Das muss man ihm zugute halten.
Also ich kann mich jetzt persönlich nicht erinnern, dass das irgendeine Geruchsbelastung für mich war. Also zumindest.
Ja, das ist ja, weil wir alle natürlich, wir saßen ja alle im selben Boot.
Genau,
im stinkenden.
Nein. Das ist ein schönes Schlusswort, oder? Nein. Wir sitzen alle im selben Boot, im stinkenden, solange es nicht das sinkende ist.
Absolut. Oh, das ist aber wirklich schön. Ich finde, das kann man so stehen lassen. Das ist das stinkende Boot, solange es nicht das sinkende ist.
Also wir sitzen im stinkenden Boot und es ist nicht 11:55, sondern einfach Zeit. Hm?
Es ist definitiv Zeit.
Gut, Pierre, also vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, wir müssen das wirklich nochmal im Wald wiederholen. Ohne Knarre und mit 2 Flaschen Rotwein.
Sehr, sehr gerne. Wir müssen ja nicht zwingend da übernachten. Und wenn, dann lege ich noch eine dritte Flasche oben drauf.
Und ich besorge mir ein Stimmungsbuch für Tiere.
Bitte, ja, bitte.
Ja, also, vielen Dank und
ich danke dir. Bis bald. Bis bald.
Bis bald, richtig.